SRF 1.
Herzlich willkommen. Kennen Sie diese Filmszene? Eine Frau ist am Duschen. Plötzlich der Schatten von einem Menschen hinter dem Duschvorhang, der ins Badzimmer reinkommt. Die Frau sieht ihn nicht. Dann Hans mit einem scharfen Messer. Der Mörder sticht zu, mehrere Mal durch den Duschvorhang. Das Wasser im Duschablauf färbt sich rot. Die Riegelchen vom Vorhang fallen ab. Die Frau sagt zusammen, reisst alles mit dabei. Das ist die Krimiszene aus dem Film Psycho. Der Mörder Norman Bates wird auch gefasst am Schluss und sitzt am Schluss völlig irr in seiner Zelle. Die Sendung Treffpunkt gibt heute Vormittag Einblick in den richtigen Alltag von der echten Kriminalistik. Wir wollen Ihnen zeigen, wie Gerichtsmediziner arbeiten, mit welchen Methoden sie Fälle lösen. Da werden Haaranalysen gemacht, Drogenscreenings, Obduktionen, aber auch Computertomografien. Bei der Tommy Scherrer und Wünsch einen spannenden Vormittag. Die Hauptsendung genau an diesem Freitagvormittag und SRF 1 steckt mitten in einer Krimi-Woche. Sie haben uns nämlich im Verlauf dieser Woche ihre Krimis geschrieben und geschickt. Und die beste Geschichte wird übrigens heute am Nachmittag prämiert zwischen 3 und 4 und dann vertont und dann in der Hörspielnacht vom Samstag auf den Sonntag, Viertel ab 10 Uhr, vorgespielt. Jetzt, in dieser Stunde, geht es um die Realität von Kriminalfällen, wo die Gerichtsmedizin vor allem eine grosse Rolle spielt. 10'000 Fälle allein begutachtet das Institut für Rechtsmedizin Zürich von der Universität. Immer natürlich auf Anordnung von der Staatsanwaltschaft. Und Gerichtsmediziner helfen, Fälle zu lösen, ob es um verstorbene oder umgebrachte Menschen geht oder um Menschen, die attackiert und verletzt worden sind. Wir haben bei uns den Michael Thali, Direktor vom Rechtsmedizinischen Institut von der Uni Zürich, eingeladen. Guten Morgen, Herr Thali, schön, dass Sie bei uns sind.
Guten Morgen.
Damit wir mal einen Einblick in die Arbeit von euch Gerichtsmediziner überkommen, habe ich Sie gebeten, einen Fall auszuwählen. Es ist ein Mordfall und daran zu schildern, wie die Gerichtsmedizin die entscheidenden Inputs hat geben können, damit der Fall dann können gelöst werden konnte. Was ist das für eine Geschichte?
Bei uns fangen die Fälle meistens so an, dass man nicht weiss, dass es ein Mordfall ist. Das kommt vor. Ich kann Ihnen vielleicht einen Fall schildern, der ist noch nicht so alt. Wir finden eine Frau daheim im Bett. Eigentlich friedliche Situation. Die Frau war über 80 Jahre alt. In diesem Alter kann man sterben. Wir hätten den Hausarzt nicht gerade gefunden. Und weil wir die Todesbescheinigung ausstellen mussten und das Institut für Rechtsmedizin der Universität Zürich da auch die Amts- oder bezirksärztliche Funktion hat, hat man das Institut für Rechtsmedizin angerufen. Es ist ein Arzt von uns ausgerückt, hat die Situation angetroffen. Und die Lage von dieser Person im Bett war ein bisschen komisch gewesen, von dieser Frau. Und auch am Hals hat es ein bisschen komische Befunde gehabt, so ein bisschen Rötungen, wo man hat können sagen, ja, dass eine alte Frau ist vielleicht gestürzt oder so. Auf jeden Fall, unser Arzt hat das Gefühl gehabt, das ist ein bisschen ein komischer Fall. Unser Institutsmotto ist ja, Klarheit schaffen für die Gesellschaft letztendlich. Und dort hat er gesagt, in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft und der Polizei, da müssen wir weiter schauen, den Fall oder die verstorbene Frau nehmen wir als Institut für Rechtsmedizin.
Das war also nicht ein Familienmitglied, das irgendetwas Komisches vermutet hat, wo dann Polizei und Staatsanwalt aktiviert hätte. Aber das ist ja möglich, das kann man machen als Familienmitglied,
oder? Das kann man machen als Familienmitglied, oder? Wenn man irgendwie das Gefühl hat, jemand im Umfeld, oder wenn irgendjemand entfernt wohnt und irgendwie ein Gefühl hat, ja, da könnte etwas passiert sein, kann man das natürlich als Familienmitglied in der Polizei melden. Aber der konkrete Fall war so, wo man eigentlich den amtlichen Todesschein ausfüllen wollte und der Hausarzt nicht rum war und kein Arzt gefunden hat, ist eigentlich das Institut für Rechtsmedizin ins Spiel gekommen.
Das heisst, man hat die Leiche von dieser 80-jährigen Frau dann zu euch gebracht?
Die hat man das Institut gebracht, oder? Weil die Regel ist ja eigentlich so, wenn so etwas läuft, wenn man den Verdacht hat, da ist irgendetwas ein bisschen komisch, da könnte ein sogenannter außergewöhnlicher Todesfall, der plötzlich unerwartet oder auf Gewaltverdächtig primär schon erscheint, dann wird die Polizei informiert. Das ist auch in dem Fall passiert. Und dann ist eigentlich der Herr oder die Herrin, die untersucht, ist die Staatsanwaltschaft, wo das Verfahren dann eigentlich leitet. Und wir als Institut sind mit der Polizei und mit dem Spezialdienst von der Polizei, also Kriminaltechnik, Fahndung, Kriminaltechnik heisst da auf dem Platz Zürichs Forensisches Institut, dünnte den Fall zusammen, wie Bruder und Schwester, eigentlich im Auftrag von der Staatsanwaltschaft abklären.
Können Sie uns schildern, wie man nachher vorgegangen ist bei der Untersuchung? Oder ist es eine Obduktion gewesen? Wie hat man versucht, das Unklare im Zusammenhang mit dem Tod von dieser Frau eben klar zu machen?
Es ist ja immer, das ist ein gesellschaftlicher Auftrag. Oder? Da ist Rechtsmedizin, denkt man immer, ist ein bisschen am Rande der Gesellschaft. Aber wir haben den Auftrag eigentlich, kann man sagen, im Auftrag vom Steuerzahler, dass wir schauen, dass man in der Schweiz einfach nicht, man kann das Ganze salopp sagen, einfach ermordet wird und keiner merkt oder so, den Auftrag haben wir. Bei dem Fall, also die Frau ist das Institut für Rechtsmedizin Zürich überführt worden. Wir hätten, bei uns ist es Standard, dass wir zuerst eine bildgeberische Untersuchung machen, Computertomographie.
Da schauen wir später noch genau her, was das ist.
Die Frau hat man dann durch die Röhre, also Computertomographie, geschoben und dort hat man dann am Hals gesehen, dass im Halsbereich, im Kehlkopf, dass dort etwas frakturiert, also gebrochen ist.
Und das heisst, es muss ein Druck drauf ausgeübt worden sein.
Also das hätte korrespondiert oder wegen dem hat sich erklärt, dass die Rötung am Hals nicht einfach irgendwie vom selben Krebeln war oder ein Ausschlag oder sonst irgendetwas. Da hat man gesehen, die Hautveränderung mit der Kehlkopfverletzung innen, da muss eine Gewalt gegen den Hals eingewirkt haben. Bei einem Fall noch einmal, wo man, wenn man noch mal ganz schnell geschaut hat, wenn unser Arzt damals nicht gesagt hat, da ist etwas nicht ganz so lusch oder so, gesagt hat, okay, kann man freigeben zur Bestattung oder Kremation.
Und dann, was ist passiert? Man hat den Befund oder die Entdeckung wieder zurückgeben an die Kriminalpolizei oder die Staatsanwaltschaft?
Das ist der Vorteil von diesen bildgebischen Untersuchungen. Das geht wenige Sekunden und dann läuten wir sofort die Staatsanwaltschaft an, sagt dort im Staatsanwalt, Staatsanwältin, da haben wir etwas, den Fall muss man rauffahren. Und dann kommt eigentlich dann alles ins Rollen. Wir selber machen im Anschluss an die bildgebende Autopsie, also das ist eine Eröffnung, eine invasive Eröffnung von den drei Körperhöhlen, sprich Kopf, Brust und Bauchraum.
Jetzt müssen Sie uns noch kurz sagen, wie lange ist es gegangen, bis man den Täter gefasst hat? Ich nehme an, man hat ihn gefasst.
Der Täter, da kann ich nicht ganz in Detail gehen, den hat man dann gefasst, oder?
Das ein Familienmitglied?
Es war im familiären Umkreis. Und da hat auch die Polizei hervorragende Arbeit gemacht. Man hat die Fahndungspolizei, auch Kriminaltechnik, das Forensische Institut, hat da alles verdichten können. Und dann hat sich eigentlich der Fokus auf eine Person gezogen. Und die ist mittlerweile verhaftet worden und ist der Strafe zugeführt. Die sitzt heute im Gefängnis. Dank dem, dass eigentlich die Rechtsmedizin in Zusammenarbeit mit der Polizei, Staatsanwaltschaft, da eigentlich den Filter angelegt hat und eigentlich den Filter, das Tötungsdelikt dazu geführt hat, dass man das entdeckt hat.
Es gibt einen Bereich, wo die Gerichtsmedizin speziell gefordert ist, dann, wenn Drogen im Spiel von einem vermutlichen Verbrecher sind. Stellen Sie sich mal vor, es gibt pro Jahr rund 50 neue Drogen. Und die muss man ja zuerst mal entdecken und dann noch ein Verfahren entwickeln, wie man es dann eben nachher nachweisen kann. Wie das funktioniert, das werden wir Ihnen als nächstes zeigen. Ich weiss nicht, wie viele Fernsehserien dass es gibt, wo Mordfälle oder Verbrechen nicht von den Polizisten auf der Straße gelöst werden, sondern von den Frauen und Männern in den weissen Kittel. Die arbeiten meistens im Untergrund von einem Gebäude in gekachelten Räumen und haben das Mordopfer auf einem Schragen und schneiden dann das auf, obduzieren es. Immer auf der Suche natürlich nach Hinweisen für den Mordhergang und auf den möglichen Täter. Die Sendung Treffpunkt, die will Ihnen heute zeigen, wie die Gerichtsmediziner vom realen, vom richtigen Leben arbeiten. Bei uns der Michael Thali, Direktor vom Gerichtsmedizinischen Institut von der Universität Zürich. Ganz kurz, Herr Thali, sieht es bei euch auch so aus, wie ich es beschrieben habe, gekachelte Räume, drittes UG?
Ich glaube, das sind Klischee, die vielleicht in dieser Tiefe und Breite, wie Sie das geschildert haben, nicht mehr so stimmen. Wir sind jetzt auch schon am Tageslicht, aber ich glaube, der Grundgeruf oder so ist so, wie Sie das geschildert
geht haben. Es geht in die Richtung.
Es geht in die Richtung.
Wir werden ja die nächsten paar Minuten uns über Drogen unterhalten. Das ist ein wichtiges, ein grosses Gebiet. Es gibt pro Jahr rund 50 neue Drogen, die auf den Markt kommen. Aus Sicht von der Gerichtsmedizin oder von der Kriminalistik, wer entdeckt denn die neuen Drogen und wie?
Also so die Giftsubstanzen oder Alkohol, Medikament und auch Drogen, wie Sie das sagen, das meiste haben wir ja im Strassenverkehr.
Wo irgendjemand einen Unfall baut und dann muss er das Blut geben, oder
wo jemand einen Unfall baut oder sich irgendwie auffällig verhalten. Und dort ist eigentlich unsere Aufgabe, wenn man sieht, der ist irgendwie komisch auf der Strasse unterwegs, müssen wir eigentlich bestimmen, was ist der Grund, wenn es medizinisch ist, wenn er irgendetwas unter Zucker geht oder so, ist das etwas anderes. Aber die Frage ist dann von der Staatsanwaltschaft, Strassenverkehrsamt, hat der irgendetwas, wie man so sagt, Intus, dass das erklärt, dass der so komisch rumfährt oder gar einen Unfall gebaut hat. Und jetzt ist es so, dass wir ja eigentlich dann nicht wissen, was die Person konsumiert hat. Oder meistens hat die nicht Medikamente dabei und zeigt das nicht. Oder auch wenn Drogen konsumiert worden sind oder Alkohol, ist das für uns unklar. Also wir haben nicht Medikamentenpackungen oder Alkoholflaschen, wo der Betroffene das sagt. Und wir haben den sogenannten, kann man sagen, Blut oder Urin. Wir müssen aufgrund von diesen, ich sage es mal, Körpersäften bestimmen, was konsumiert worden ist.
Jetzt kennt ihr ja gewisse Drogen und dann kann man spezifisch suchen, im Blut, im Urin, aber bei den Neuen wisst ihr ja gar nicht, auf was das ihr suchen oder testen.
Also klassisch ist natürlich der Alkohol und sonst häufige Substanzen, sag mal Haschkonsum, Kokain etc. Das Interessante aber auch Forensik, da muss man immer für Sakra haben, Freude an der Mehrarbeit oder Aufbrechen auch ein bisschen das Neue herausfinden, also der Forschergeist. Es ist ein Wettrennen, oder? Mit Drogenlabor, wo natürlich Sachen entwickelt, wo man dann von der Optik im Labor vielleicht nicht mehr erkennt, dass man vielleicht nicht mehr sieht, aha, das ist wie das klassische Kokain, man verändert das so, dass wir es eigentlich im Blut nicht gerade auf die Schnelle entdecken.
Wie im Doping, oder?
Das Dopinglabor hinkt immer hinterher. Das ist ein perfekter Vergleich, oder? Das ist immer ein Wettrennen, oder? Heute gibt es aber Methoden, weil das ist auch die wissenschaftliche Herausforderung, die wir machen, dass wir eigentlich herausfinden wollen, was neu auf dem Markt ist, oder? Und da gibt es heute Methoden, die sind ausgeführt, die sind auch aufwendig und wegen dem haben wir auch viele Wissenschaften, wo man eigentlich herausfinden will, was hat einer im Drogenlabor generiert und schmeißt es auf den Markt. Und da haben wir heute Geräte, wo wir eigentlich den Körpersaft, sagen wir Blut oder Urin, wie können fotografieren. Sie können das vergleichen, wie wenn Sie ein Foto machen von den Alpen und dann sehen Sie, ja, dort ist jetzt Matterhorn, der Pilatus etc. Das wäre jetzt Synonym, sagen wir, für Kokain oder Heroin. Und plötzlich sehen wir im Blut, jetzt auch bildlich gesprochen, dort taucht ein neuer Peak oder Berg auf, wo ein neuer Stoff ist. Und wir wissen am Anfang nicht, der hat noch keinen Namen, aber wir müssen herausfinden, was ist das für ein Stoff. Und das ist so ein bisschen der Wettlauf, oder? Das Drogenlabor baut praktisch eine neue Droge, das ist jetzt der Berg. Und wir müssen herausfinden, wir sehen, es wächst da etwas, es taucht auf der Strasse, oder? Es tauchen die Leute vielleicht auf im Strassenverkehr, wo das konsumiert hat. Oder plötzlich, ist auch schon passiert, sterben gewisse Leute, oder? Wir haben eine Häufung von Drogentoten in der Szene. Und dann müssen wir herausfinden, was das ist und das mit diesen Maschinen detektieren.
Und das sind wirklich 50 pro Jahr rund neue Drogen?
Das ist eine enorm aktive Szene, oder? Bei globaler, weltweiter Betrachtung, oder? Das gibt Labor in der Schweiz oder auch in anderen Ländern, wo da natürlich an bestehenden Drogen Modifikationen machen, dass man sie temporär nicht mehr erkennen tut und da müssen wir daran arbeiten, ja.
Was die Leute sicher wissen, die uns jetzt zuhören, oder? Ich probiere mal eins auszureissen. Habe ich es geschafft? Ja, aber ich habe mir gerade zwei ausgerissen von meinen weniger. Darf ich in eins
ja, Tank
die sogenannte Haaranalyse. Ja. Sie haben jetzt nicht das Pocket-Labor dabei, nein, aber Sie könnten jetzt aufgrund von meinem Haar was alles herausfinden, Herr Thali.
Also Sie haben ja noch volles Haar, oder? Auch langes Haar. Sie haben mir jetzt etwa 8 cm überreicht, oder? Aufgrund von diesen 8 cm könnte ich Ihnen jetzt sagen, was Sie in den letzten 8 cm, sprich 8 Monaten, konsumiert haben.
Tatsächlich, 8 Monate.
Ja. Also, wir können jetzt
Warten, ich nehme sie wieder weg.
Sie wollen es wieder wegnehmen, ja, okay.
Nicht, dass es noch mitnimmt.
Da werden wir nicht drüber reden. Also, wir können jetzt, wir bräuchten ein bisschen mehr, oder? Mhm. Wenn man eine Hornanalyse macht, braucht man so ein Büschel, so dick wie ein Bleistift. Aber es ist auch schon wissenschaftlich möglich gewesen, auch bei uns im Labor, dass man es im Einzelhaar bestimmen könnte. Mhm. Dann würde man das jetzt auseinanderschneiden, oder? Mhm. So in Stückchen schneiden und dann könnte man eigentlich sagen, was sie konsumiert haben. Jetzt Alkohol oder so. Jetzt haben wir 8 cm, das ist jetzt 8 Monate zurück. Also was sie am letzten Silvester konsumiert haben, könnte man jetzt nicht mehr sagen, aber vielleicht an der Fasnacht oder im Sommer, wenn sie in der Ferien gewesen sind, was da konsumiert worden ist.
Also darum mit möglichst kurzen Haaren rumlaufen?
Also Tor, ich habe da keine Rotschläge gegeben, aber Tor sind praktisch eine Blackbox. Oder? Wie bei einem Auto ist das eine Blackbox bezüglich Konsum, was sie konsumiert haben an Alkohol, Medikamente und Drogenstoffe.
Und das Neueste, was Sie mir vorher gesagt haben, wo wir zusammen Musik gehört haben, ist, man kann auch
aufgrund von den Nägeln, von einem Nagelstück, das Gleiche herausfinden oder sogar noch mehr, wieder beim Haar.
Wie ich vorher gesagt habe, es ist ein Wettrennen, oder? Die, ich sage mal, Gegenseite oder die Betroffenen haben natürlich auch herausgefunden, ich muss mir die Haare schneiden, oder? Sonst tun die Rechtsmediziner oder Pharmakologen, Toxikologen oder Harnanalytiker herausfinden, was sie konsumiert haben. Wegen dem tun sich dann gewisse Leute, wo das nicht ein Vorteil ist oder so, wenn man das feststellt, die Haare rasieren, oder? Mhm. Zuerst Kopfhaar und dann Sekundärhaar bis zu ganz Körper.
Sie könnten mir mein Haar jetzt wieder zurückgeben. Ja. Ich und schmecke daran. Kamillentee schmücke oder Kaffee.
Das ist gut.
Das würden wir herausfinden.
Das würden wir herausfinden. Und wegen dem sind wir übergegangen, wenn wir jetzt die vollglatt kahlrasierten haben, dass man auch bei den Nägeln, dass man das Ziel ist, da sind wir wissenschaftlich jetzt dran, dass man Nägel kann klipsen und dann praktisch aufgrund auch von dieser Blackbox-Nagel kann sagen, was jemand konsumiert hat.
Michael Thali bei uns, Direktor vom Rechts- oder Gerichtsmedizinischen Institut von der Universität Zürich. Man muss nicht jedes Opfer nach einem Verbrechen obduzieren, also aufschneiden. Eben, man braucht eine Computertomographie, die Hinweise geben. Statt schneiden, scannen. Man redet darüber, bei welchen Verbrechern und Opfern ein MRI die bessere Aufklärungsvariante ist, wie zum Beispiel, dass man Skalpell ansetzt. Wir haben ein ganz spannendes Thema heute, Gerichtsmedizin. Und allein 10'000 Fälle muss das Gerichtsmedizinische Institut Zürich pro Jahr behandeln. Es sind alles Fälle, die die Staatsanwaltschaft zur Abklärung überträgt. Dem Direktor Michael Thali, der seit 3 Jahren Chef ist. Wir haben ja auf SRF 1 diese Woche immer wieder über Krimi geredet. Ein Krimi-Schreibwettbewerb am Laufen gehabt, der heute Nachmittag der Best prämiert und vertont wird dann für die Hörspielnacht vom Samstag. Und wir wollen eben jetzt schauen, Kriminalfälle im echten Leben, wie laufen die ab? Jetzt in den nächsten paar Minuten möchte ich mit dem Michael Thali über das Verfahren reden, wo Sie, Herr Thali, wesentlich mitgeprägt haben. Und darum haben Sie auch den Übernamen Digitali bekommen. Und die, die jetzt zuhören, merken schon, in welche Richtung das geht. Es geht um Computertomographie oder MRI-Untersuchungen. Also, lob gesagt, statt schneiden, hineinschauen. Wann wird die geschaut? Wann wird geschnitten?
Also, was Sie gesagt haben, so schön verknüpft mit meinem Namen, ist eigentlich, früher haben wir das genannt, die digitale Autopsie, nachher die virtuelle Autopsie und letztendlich geistert das Verfahren oder ist weltweit bekannt worden, in der Schweiz entwickelt, etwa vor 15 Jahren, als Wordopsie. Das Verfahren ist insofern neu, nicht von der Technologie her. Die Technologien haben wir in anderen Bereichen zusammengesucht. Im Wesentlichen besteht das heute darin, dass man eine verstorbene Körperoberfläche, also die Haut mit den Verletzungen, mit Oberflächenscanning, eine Technologie aus dem Automobilbau, und das Körperinnere mittels Computertomographie, im Volksmund die kleine Röhre, und Magnetresonanz, im Volksmund die grosse Röhre, wo es auch denen klopft und donnert, untersuchen tun. Mhm. Das ganze Verfahren hat den Vorteil, dass wenn ein verstorbener Körper zu uns kommt, dass wir zuerst einmal die Haut anschauen, aussen, schauen, hat es irgendwie eine sogenannte geformte Verletzung, die eine Form und Struktur hat, wo wir können sagen, da hat ein Gegenstand eingewirkt, der die Verletzung verursacht hat. Das kann eine Schuhsohle sein, kann ein Biss sein durch jemanden, kann aber auch ein Auto sein, wo sich zum Beispiel eine Kühlermaske abzeichnet. Also dann machen wir ein Oberflächenscanning, dünnt praktisch im Computer eingefrieren, dreidimensional und nicht invasiv die Verletzung an der Körperoberfläche. Und das Interessante ist eigentlich, dass sie mit dem Computertomographie, Magnetresonanz, also Schnittbildtechnik, wo sie den Körper wie
rastern kann, oder?
Rastern, so Scheiben, genau. Schneiden, oder? Man nennt das auch wie so praktisch so ein Meerrettich, ganz viele Scheiben schneiden. Und das geht heute 5 bis 10 Sekunden und dann haben sie die Befund im Inneren, also im Kopf, im Brustraum und auch im Bauchraum, in 5 bis 10 Sekunden mit der Computertomographie wissen sie gerade, was ist im Körper drin.
Wird dann zur ganz sicheren Abklärung dann, wenn man so etwas entdeckt, wo man an der Oberfläche nicht sieht, noch geschnitten, obduziert, nachher mit dem Skalpell?
Es ist so, dass wir mittlerweile jeden Körper, der bei uns verstorbenen Körper ins Institut kommt, zuerst ein CT machen. Dann können wir
jeder
schauen. Okay. Jeder. Mhm. Jeder. Das ist mittlerweile Standard, wie vorher gesagt, vor 15 Jahren in der Schweiz entwickelt und heute ist das in Standard hier in Zürich. Und dann sehen wir sofort, was drin ist. Dann haben wir den ersten Information, was im Körper ist, könnte sofort dem Staatsanwalt oder Polizei Rückmeldung geben, was drin ist. Es gibt einen Fall, da haben wir letztes Jahr etwa 10% gehabt, wo der Befund im Körper innen so klar war, dass wir den Staatsanwalt können anrufen von unseren 550 Obduktionen, die wir hatten, dann eigentlich 50 freigeben und sagen, da braucht es keine weitere Autopsie.
Ist die Aufklärungsrate mit diesen technischen Hilfsmitteln, elektronischen Hilfsmitteln, besser geworden in den letzten 15 Jahren. Sie hat mir vorher gesagt, in Deutschland wird nur jeder zweite Mordfall geklärt. Tragen jetzt die elektronischen Hilfsmittel wesentlich dazu bei, dass man mehr Mörder aufklären kann?
In Deutschland gibt es Studien, die sagen, dass jedes zweite Tötungsdelikt übersehen wird. Oder? Ich hoffe, oder unser Job ist eigentlich auch, dass das in der Schweiz nicht so ist. Und ich hoffe sehr, dass das bei uns auch wirklich nicht so ist. Die Methoden haben dazu geführt, dass wir eigentlich schneller untersuchen können, dass wir die ganzen Körperbefunde dreidimensional können in Computer abspeichern für spätere Fragestellungen und dass wir auch die Befunde nicht jetzt eigentlich durch eine Autopsie, also Körperöffnung, das ist ja ein Eingriff, der die Dreidimensionalität, die Befunde so zerstört, dass man das so speichern können. Das ist sicher schneller, besser und auch von der Qualität interessanter geworden. Was aber das Wesentliche ist, wir machen ja bei vielen Fällen auch noch Autopsie, oder wenn wir noch weitere Untersuchungen machen müssen, aber das Wesentliche ist heute eigentlich, dass man Fälle, ich habe es vorher gesagt, wo ein Tod eintritt, plötzlich, unerwartet, auch die, wo man es nicht weiss, wieso, die, die auf Gewaltverdächtig, gerade wo man es gerade sieht, wenn jemand eine Schussverletzung hat, ist es ja klar, dass man die eigentlich draussen auch anschaut. Ich glaube, das Wesentliche, das Problem ist, dass man irgendwie, wie bei dem Fall vorher geschildert, jemand verstorben ist im höheren Alter und man sagt, ja, der hat das Alter und ist verstorben und gar nicht daran denkt, dass da vielleicht ein Mord passiert ist. Mhm.
Die DNA-Analyse, das meint auch jeder wahrscheinlich von Ihnen, der uns jetzt zulässt, zu kennen, auch wahrscheinlich wegen dem Fernsehen oder wegen dem Kino. Wie wichtig ist die DNA-Analyse bei der Verbrechensbekämpfung? Antwort, immer wichtiger. Auch diese Methode schauen wir uns mit dem Michael Thalli noch ein bisschen genauer an. Ein Wattenstäbli, dann das Maul auf, einmal in jedem Backenecken drehen und fertig. So wie es häufig in den Filmen zeigt, so macht man einen DNA-Abstrich, der dann analysiert werden kann, um ein Verbrechen zu lösen. Jetzt habe ich Treffpunkt, will Ihnen heute ja zeigen, wie Gerichtsmedizin in der Verbrechensbekämpfung konkret schafft. Krimi, allerdings in Buchform, sind ja das grosse Thema gewesen in dieser Woche bei uns am Sender mit einem Krimi-Schreib-Wettbewerb. Oder vielleicht haben Sie es mitbekommen, heute in der Morgensendung der Besuch vom ehemaligen Kripo-Chef Urs Winzeried vom Kanton Aargau. Und wir jetzt in der Sendung Treffpunkt haben den Direktor vom Gerichtsmedizinischen Institut von der Universität Zürich eingeladen, der Michael Thalli. Herr Thalli, der Abstrich, so wie ich ihn jetzt beschrieben habe, passiert der so oder ist das auch wie der Film Kinofiktion?
Der passiert genauso, wie Sie das beschrieben haben. Oder? Wenn wir irgendwelche Spur haben, also ganz wenig DNA-Material, muss man das ja vergleichen. Und wenn Sie als Spurgeber in Betracht kommen, brauchen wir auch das DNA-Material von Ihnen. Und dann machen wir das tatsächlich so, wie Sie das gesagt haben, eigentlich ein Wattentupfer. Man kann sagen, auch wie ein Ohrenstäbli sieht der aus, natürlich DNA-frei. Und der wird im Mund gesteckt und tut an der Wangeninnenseite Abstrich machen, dass man praktisch ihr sogenanntes DNA-Profil hat.
Mein Erbgut quasi. Und das Erbgut von jedem Mensch ist einzigartig. Das hat man doch ganz früher auch gesagt mit dem Fingerabdruck und hat darum die Fingerabdrücke genommen und die in Datenbanken festgehalten. Ersetzen dann jetzt die DNA-Analyse die Fingerabdrücke?
Das kann man so nicht sagen, oder? Es sind zwei verschiedene Spurengeber oder so. Der Fingerabdruck jetzt seit 100 Jahren, oder? Die DNA-Analyse vielleicht 20, 25, 30 Jahre. Sie haben mich vorher ja auch gefragt, wie kann ich da beschissen, oder? Und ich habe Ihnen auch gesagt, DNA von Ihnen, wenn Sie jetzt eine eigene Zwillingsbrütsch hätten, wäre DNA, das Erbgut, wäre gleich, oder? Das wäre identisch. Aber der Fingerabdruck
von Ihnen. Das heisst, er könnte verhaftet werden, obwohl ich es bin.
So ungefähr, aber wenn man den Fingerabdruck hat, wenn sie dann praktisch in der Gebärmutter von der Mama sind, tut das so einwirken, die Fruchtflüssigkeit, und tut dann, sagt man so, der Fingerabdruck ist der individuelle von innen, im Gegensatz zu ihrem Brütsch. Also es ist nicht genau das Gleiche und beide Methoden werden angewandt. Also die Fingerabdrücke macht das Forensische Institut, Kriminaltechnik und genetisch, also die Analyse, die kommt letztendlich zu uns.
Sie wird immer wichtiger, die DNA-Analyse. Ist das wegen der internationalen Datenbank, damit man noch schneller vergleichen und dann eben Verbrecher finden kann?
Die DNA, also heute kann man eigentlich die Forensische oder die ganze Abklärungen von Verbrechen oder selbst von Einbrüchen hat den Vorteil in der DNA, dass sie ganz kleine Spuren, oder wenn ich jetzt hier sitze und ihre Tischplatte hier im Studio anlänge, hinterlohne ich meine Spur oder auch nur durchs Reden oder so, wenn da ein Speicher rauskommt, haben Sie eigentlich mein Profil da oder wenn Sie mir einen Kaffee anbieten und ich trinke daraus, haben Sie meine DNA-Spur dort drauf?
Das heisst, wenn ich als Täter in einer Wohnung unterwegs bin, dann sieht man das einen Film, dann tun Sie nachher mit einem Tüchli alles, was Sie angelangt haben, abputzen oder haben von Anfang an Händchen dabei, das langt längstens nicht mehr, oder?
Früher haben Sie einfach Händchen dabei gehabt, oder, für die Fingerabdrücke, oder, jetzt haben Sie auch gemerkt, oder, wir dürfen nicht mehr so feuchte Aussprache haben oder so, aber auch wenn jemand durchläuft,
das heisst, es gibt Täter, die mit einem Mundschutz rumlaufen.
Die ganz Raffinierten, die schauen natürlich auch die Krimisendungen, die sie gesehen haben, sehen wir ja manchmal auch, die tun sich dort auch, kann man auch sagen, vielleicht fortbilden, aber eigentlich, wenn ein Körper sich durch einen Raum bewegt oder so, verliert er auch Haar, wo man es vorher davon hatten, oder auch Körperpartikel, wo man dann eigentlich nachweisen kann, wenn genug Material rum ist, dass jemand dort war. Also die Präsenz oder dass jemand im Raum war, kann man heute aufgrund von diesen Hautschöpfchen und alles, was so abgeht, wo man den DNA bestimmt, kann man das bestimmen.
Haben Sie gerade einen Fall im Kopf, der wegen der DNA-Analyse hat gelöst werden?
Sie sehen, wir machen von Spuren, oder? Also Analyse am Institut auf unserer forensisch-genetischen Abteilung. Das sind tausende Analysen. Das fängt an bei Einbruch, Diebstahl bis hin zum Delikt. Und es gibt unzählige Fälle, wo man heute dank dieser technologischen Entwicklung, auch vorher gesagt, Forensik muss sich immer weiterentwickeln, können lösen.
Bedanke mich ganz herzlich. Ja, ist extrem spannend gewesen. Der Blick in die Gerichtsmedizin, der Michael Thali. Ich wünsche Ihnen alles Gute und danke für den Besuch bei uns.